Hallo in die F1-Welt, die ersten neuen Autos sind da und es geht in die Testwoche. Vorher gibt es natürlich nochmal ein schönes Q&A für euch mit euren Fragen. Wieder mit dabei ist Flo. Und wir schauen uns jetzt an, was ihr uns diese Woche an Fragen gestellt habt. Wie immer, weitere Fragen könnt ihr uns stellen mit dem Hashtag AskMSM. Einfach in die Kommentare posten. Und vielleicht seid ihr dann beim nächsten Mal auch mit dabei. Wenn ihr euch über die neuen Autos informieren wollt, auf unserer Webseite, in unserer App, einfach downloaden, kostenlos. Flo hat viele schöne Geschichten darüber geschrieben, wie die ganzen neuen Autos aussehen. Und dann könnt ihr euch informieren. Jetzt geht's aber schön los mit der ersten Frage und die ist heute von Sören Lerke und da geht's um Renault. Wie seht ihr die Zukunft von Renault?
Schwarz.
Nicht gelb. Einerseits haben sie zwei gute bis sehr gute Fahrer im Team 2020, andererseits hat in der Vergangenheit Renault nur Probleme beim Auto und vorrangig beim Motor gehabt. Gerade 2021 könnte es noch schlechter werden, wo Renault sein Kundenteam verliert. Kann Renault noch was reißen und die Zuverlässigkeit enorm steigern, um näher an die Spitzengruppe heranzukommen und vor allem die Schmach abzulegen, ständig hinter ihrem Kundenteam herzufahren? Lange Frage, jetzt darfst du erstmal was reden, Flo.
Ach, Renault, das ist halt echt so ein Thema für sich. Ich weiß nicht, was denen helfen kann. Ricciardo hat es nicht geschafft. Hülki war jetzt auch nicht so schlecht.
An den Fahrern hat es bislang definitiv nicht gelegen.
Genau, außer ganz am Anfang.
Ganz am Anfang.
Also hier wir erinnern uns alle an Julian Palmer. Palmer. Und K-Mac, der damals auch nicht so fit war in dem einen Jahr, ja, wo halt auch keinen Bock hatte irgendwie.
Und mit einem schlechten Auto.
Und danach lag es definitiv nicht an den Fahrern. Jetzt Ocon ist jetzt auch nicht der Heilsbringer, behaupte ich mal. Und selbst wenn das Auto besser sein sollte, auch ein Max Verstappen hätte damit in den letzten Jahren nichts gewonnen. Von daher, der Ball liegt ganz allein bei Renault. Ich meine, es sind jetzt dann schon mal Köpfe gerollt und es ist ein neuer Technikchef mit Pat Fry. Ja. Ich will immer Nick Fry sagen, das ist Pat Fry. gekommen. Geld haben sie genug, das ist gar nicht die Frage. Aber natürlich haben sie stagniert. Im Gegenteil, es war sogar rückläufig dann 2019, als sie von Platz 4 auf Platz 5 abgerutscht sind und wieder, Leser auch schon richtig gesagt hat, noch schon wieder hinter das neue Kundenteam zurückgefallen sind, nachdem Red Bull weg war und man quasi vielleicht gedacht hat, dass ihnen diese Schmach dann erspart bleibt, ja, dann war einfach McLaren besser. Also es ist quasi die Geschichte des neuen Renault-Werksteams, dass die halt einfach den Kunden hinterherlaufen. Wenn sie dann keine Kunden mehr haben, hast du schon gesagt, dann erledigt sich das eh von selbst.
Das wird nächstes Jahr dann höchstwahrscheinlich dann kein Problem mehr darstellen. Aber das Problem für dieses Jahr ist, dass auch die neuen Leute, du hast gesagt, Köpfe sind gerollt und sie haben die komplette Aerodynamik- und Technikabteilung umgestellt. Aber das hat natürlich auf dieses Jahr noch keinen großen Einfluss. Manches wurde das letzte Jahr schon geändert, aber die Entwicklung ist natürlich schon seit Anfang 2019 am Laufen. Und da haben die neuen Leute jetzt keinen Einfluss.
So sieht's aus. Die müssen sich da jetzt erstmal einbringen und erstmal gucken, was sie aus dem Paket, was sie jetzt bekommen haben von ihren Vorgängern, was sie daraus machen können. Ne? Das ist halt, ich meine, dass das relativ schnell auch gehen kann. Ich meine, McLaren, muss man sagen, der Andreas Seidel, der als Teamchef dann im Mai 2019 dazukommen, hat einen Top-Job gemacht. Aber auch er hatte nur das Paket zur Verfügung, was halt im Jahr davor von McLaren entwickelt wurde. Und da haben die ja schon gute Arbeit geleistet, obwohl die bis zur Nasenspitze in der Krise gesteckt haben, 2018. Vielleicht hat Renault letztes Jahr schon die Zeichen der Zeit früh genug auch erkannt und auf jeden Fall zumindest mal die richtigen Weichen gestellt.
Genau, bei McLaren muss man natürlich auch sagen, jetzt Andreas Seidel hat jetzt keinen Einfluss auf das Auto selbst gehabt, sondern auf das Management und auf die Strukturen und wie dort gearbeitet wird. Und natürlich James Key und Co., da ging es dann darum, das Auto zu verbessern, was gut funktioniert hat. Mal schauen, wie es jetzt in diesem Jahr ist, ob es so weitergeht. Bei Renault ist natürlich jetzt auch die Frage, die neuen Leute kommen, wie viel konzentrieren die sich noch auf das diesjährige Auto für 2020? Denn, wir haben es oft genug gesagt, es kommt der große Umbruch 2021 und da werden sie irgendwann den Schalter umlegen müssen, um sich auf das nächste Jahr komplett zu konzentrieren. Und wenn das Auto, das ihnen übergeben wurde, vielleicht nicht ideal ist, dann wird da vielleicht auch nicht mehr so viel an Paketen nachkommen.
Ja, klar, die ersten Saisonrennen werden, glaube ich, darüber entscheiden, wie die dann weitermachen. Also wenn die jetzt irgendwo Blut lecken und das Auto tatsächlich sehr gut sein sollte, dass man irgendwo, ich kann es mir nicht vorstellen, aber wenn die irgendwo den Anschluss an die Top 3 in irgendeiner Art und Weise wittern oder zumindest auf manchen Strecken haben, werden die sicherlich auch in das Auto noch weiter investieren. Wenn die aber wieder nur gegen McLaren und Alfa Romeo und was weiß ich fahren, dann können die auch direkt anfangen, das 2021er zu entwickeln, weil dann wirst du eh nicht besser als Vierter. Und ob die dann dieses Jahr nochmal Vierter oder Fünfter oder Sechster werden, ist dann eigentlich auch schon egal. Also klar, es geht immer um viel Geld und es ist natürlich deren Anspruch, zumindest Best of the Rest zu werden. Aber 2021 sollten die dann schon priorisieren, wenn die sehen, dass dieses Jahr nichts geht. Weil dieses Werksengagement kannst du auch nicht ewig rechtfertigen, wenn du, ja.
Wenn du so deinen Zielen ohnehin schon jetzt lange hinterherfährst, denn sie haben noch nicht mehr das Podium, das sie eigentlich schon längst haben wollten. Eigentlich sind wir ja schon im Bereich, wo sie Rennen gewinnen und vielleicht so langsam mal den Titel in Angriff nehmen wollten.
So war das 2015, als sie die Rückkehr angekündigt haben. Ja.
Der berühmte Fünfjahresplan. Und da ist leider nicht viel draus geworden. Ja. Und dieses Jahr, meiner Meinung nach, ist das Beste, was draus werden kann, dass sie den vierten Platz zurückholen.
Ich auch, ja.
Da müssen sie aber deutlich besser werden und McLaren vielleicht auf der Stelle treten.
Ja.
Und ob das passieren wird, ist alles Spekulation, alles möglich. Letztes Jahr haben wir auch gesagt, ja, bei McLaren, also ob das zu Platz 4 reicht, glauben wir nicht. Aber es hat funktioniert. Das heißt, auch bei Renault gibt es jetzt noch dieses Fünkchen Hoffnung, dass es doch eher gelb als schwarz wird. Aber insgesamt glaube ich...
Ja, also verglichen mit den eigenen, wie soll ich sagen, mit den Zielen und Ambitionen, die die haben, ist das schon nicht doll, was da bisher passiert ist und auch, was man jetzt in naher Zukunft zumindest erwarten kann. Und dann ist halt auch die Frage, wie lange Renault den Spaß überhaupt noch finanzieren. Ne? Dann, wenn du so ein Formel-1-Team da die ganze Zeit mit durchziehst, was keine Erfolge bringt und was für nichts gut ist. Ich meine, es muss ja irgendwo zumindest den Marketing, zumindest den monetären Gegenwert zumindest so ein bisschen... rechtfertigen mit Marketing, mit Erfolgen, mit Alonsos, die Weltmeister werden. Und wenn du das nicht hast.
Gerade angesichts dessen, was in der Automobilindustrie gerade los ist, ist es natürlich schwer, solche Budgets zu rechtfertigen, auch wenn die nächstes Jahr schon wieder durch den Budgetdeckel ein bisschen runtergedrückt werden. Aber insgesamt mehr als P4 können sie meiner Meinung nach gar nicht angreifen, weil die drei Top-Teams, die müssten dann schon sehr falsch liegen.
Ja, oder Renault muss halt wirklich Wunder vollbringen,
um das aufzuholen. Ein massiver Sprung irgendwo gelingen, den ich aktuell jetzt in einem Reglement, an dem sich so gut wie nichts ändert, nicht sehe, wie das funktionieren soll. Deswegen ist rückt zwar sicherlich ein bisschen näher zusammen, die übliche Weisheit, aber dass Renault plötzlich da mit Ferrari und Mercedes.
Die Lücke ist einfach viel zu groß. Und sag mir mal, wann das letzte Mal irgendeiner es geschafft hat, auch zu diesen Top 3 aufzuschließen. Das war beim Reglement 2014 Williams, die auf einmal dann aus dem Nichts kamen und dann da vorne dran waren, aber ansonsten hat das keiner geschafft.
Und leider jetzt wieder im Nichts verschwunden sind, und zwar weit hinter dem, wo sie vorher waren. Aber das ist eine andere Geschichte mit Williams. Gehen wir doch weiter zur zweiten Frage von Bob13. Wäre es möglich, im Qualifying ein anderes Streckenlayout zu fahren als am Renntag? Das würde Strecken wie Frankreich deutlich attraktiver machen, zum Beispiel die Schikane bei der Geraden weg. Das mischt das Feld auch auf. Freitag Training muss dann geklärt werden, wann welches Layout gefahren wird. Das ist eine sehr futuristische Idee, die allerdings organisatorisch und praktisch doch auf einige Schwierigkeiten stößt.
Denke ich auch. Also erstmal, Frankreich kann meiner Meinung nach sowieso nichts retten. Ist egal, welches der 180 Layouts oder was die da haben, du da fährst. Ja.
Da kannst du jede Runde ein anderes Layout fahren.
Das bleibt für mich immer dasselbe. Also es ist irgendwie unattraktiv, die Strecke. Im Qualifying anders zu fahren, als wenn ich wüsste auch nicht genau, was das bringen soll. Also also im Qualifying, die Fahrer fahren auf der Strecke, auf der sie fahren müssen, am Limit. Und ob die da jetzt eine Kurve anders fahren oder so. Gerade was jetzt der Wegfall von der Schikane da bringen würde, keine Ahnung. Also nicht viel letztendlich.
Also wenn es in die Richtung geht, damit man am Renntag besser überholen kann und dort das bessere Layout fürs Überholen gewählt wird, auf dem kann man dann auch das Qualifying fahren, wenn es das gibt. Das ist überhaupt kein Problem. Und wenn es darum geht, um das Feld durchzumischen, ich wüsste nicht, ob das wirklich das Feld so sehr durchmischt.
Die werden das alle genauso machen wie immer.
Also, es wird natürlich dadurch, dass beim Training am Freitag vielleicht ein bisschen andere Schwerpunkte gelegt werden müssen, kann sich was ändern. Rein vom Reglement her haben wir das Problem mit dem Parc Fermé. Das heißt, wir können sicherlich nicht mit dem gleichen Setup fahren, wenn es unterschiedliche Strecken ist. Wir können mit dem gleichen Setup fahren mit Quali und Rennen, aber wenn sich plötzlich die Strecke komplett ändert, glaube ich nicht, dass man das so machen kann.
Ja, das ist schwierig. Also wie gesagt, ich sehe auch keinen Mehrwert darin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist halt, wie gesagt, die Fahrer geben im Qualifying sowieso alles. Ob du jetzt da eine Schikane mehr oder weniger drin hast, ist so, wie gesagt, es wird der gleiche Wettkampf stattfinden im Qualifying.
Genau. So. Es geht da um die Zeitenjagd, darum wirklich jede Kurve 100% hinzubekommen. Ja. Und das hat man eigentlich dann auf jeder Strecke, egal welcher Verlauf das Ganze ist. Und dass die Fahrer in der Lage sind, innerhalb von 10, 15 Runden einen Streckenverlauf zu lernen, das, ja, das wissen sowieso. Wir auch von neuen, ja, Strecken auch.
Ja.
Und das wird ja vorher auch endlose Minuten im Simulator simuliert.
Das auch noch, ja. Außerdem, ich meine, die Möglichkeit, ja, wie gesagt, Paul Ricard ist jetzt ein gutes Beispiel, weil es da so viele Varianten gibt. Aber in Budapest, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine nationale Strecke oder so gibt. Ich glaube nicht.
Andere Streckenvarianten also gibt es nicht überall
geben. Ja, also das ist eh schon dann ein Punkt, wo das dann halt wegfällt.
Oder Stadtkurse, was musst, ja, du da machen? Monaco, ja, Formel E fährt auch ein anderes, ja, Layout und so weiter.
Ich glaube nicht, dass die Formel 1 Autos das schaffen, da abzubiegen nach Santa Monica oben.
Das könnte schwierig werden. Aber schickt uns weiter eure Ideen, eure kreativen Meinungen und Fragen und Regeln und was ihr sonst noch so habt. Wir bekommen da sehr viel, gerade was das Punktesystem angeht, gibt es immer wieder schöne Sachen. Da haben wir auch nachher noch eine Frage mit im Angebot. Insgesamt danke, dass ihr das alles immer schickt, dass ihr eure Fragen schickt, dass ihr mit dabei seid, dass ihr uns schön die Daumen drückt bei unseren Videos. Daumen hoch, die Nummer hier. Was kann man noch machen? Kommentieren können wir noch machen. Und insgesamt natürlich immer mit dabei seid. Wir haben jetzt noch zwei Fragen. Die nächste kommt von DanFan1990, den kennen wir doch,
den
letzte Woche schon mal.
Ja, der kommt immer wieder mal.
Würde denn eurer Meinung nach eine Formelmeisterschaft wie früher die Chemka-Serie in Europa funktionieren? Bei der Chemka wurde ja damals auch fast komplett auf Ovale verzichtet, womit Einheitschassis gefahren wird, die bezahlbar sind, bei der Privatteams antreten würden und eher auf Ren-Action Wert gelegt wird als auf neueste Technik und Aerodynamikentwicklung. Gut, das gehen wir ein bisschen zurück. Chemka-Serie gibt Chemka, es leider, ja, schon lange nicht mehr. Das
Sonntagabend auf Eurosport.
Heiße Rennen das mit Alex Zanardi.
Ja, wie gesagt, also die Chemka fand ich total geil damals. Aber leider würde sich so ein Konzept in Europa nicht tragen, weil die Chemka selber, also mit dem Einheitschassis, okay, beziehungsweise es gab ja dann mit Reinhardt und Lola, es gab auch schon unterschiedliche Hersteller, aber du hattest halt trotzdem auch Werke, also Motorenhersteller dahinter stehen. Mercedes war damals dabei, Ford, Honda, Toyota, ja, also die da auch dann Geld hatten und natürlich auch, und das ist ganz wichtig, richtig fette Preisgelder und richtig fette Sponsoren, die dahinter stehen. So. Und das letztendlich, die haben letztendlich diese ganze Rennserie getragen, denn sonst kannst du keinen Alex Zanardi, keinen Dario Franchitti, keinen Cristiano D'Amatta, die kannst du alle nicht bezahlen, wenn du nicht Kohle hast, ne, ja, in den Teams. Und wenn du jetzt natürlich in Deutschland oder in Europa so eine Rennserie machen würdest, du hättest am Ende, glaube ich, eine Rennserie mit einer Chassis, sowas wie, weiß ich nicht, Super League Formula oder was weiß ich, das es früher mal gab. Und dann hast du irgendwo, die Kohle muss dann am Ende irgendwie doch von den Fahrern kommen, die bezahlen, um zu fahren. Und dann hast du halt eine Paydriver-Rennserie, eigentlich wie die Formel 2. Gut, in der Formel 2 waren natürlich ein paar sehr talentierte Nachwuchsfahrer von Ferrari, Red Bull, Mercedes und so weiter, die da platziert werden, das ist nochmal was anderes. Aber viele Kollegen, wie so ein Sean Gelael, ohne jetzt irgendwo jemanden in Verruf bringen zu wollen, aber das wissen, glaube ich, alle, dass der nur wegen seinem Geld dort fährt. Und dann hast du halt eine Rennserie mit solchen Fahrern und dann ist der Sport auch schon nicht mehr attraktiv. Du müsstest also quasi eine Plattform haben, wo dann halt Motorenhersteller dahinter stehen, dicke Sponsoren für die ganzen Rennen. Ne? Wenn du halt in den USA die Rennen hast, was da an Preisgeldern ausgeschüttet wird, weil die halt so viele, ja, wie soll ich sagen, weil das halt von Sponsoren auch die Namensrechte an den Rennen halt gekauft werden und halt richtig viel Kohle auch drin ist. So, und das musst du halt haben und auch Teams mit Geld, die Fahrer auch bezahlen können, dann hättest du auch einen guten Sport. So.
Genau, es würde sonst so ein bisschen auch in Richtung GT-Sport gehen,
ja,
dass es eine Rennserie ist, bei der viele, vielleicht nicht alle, aber ja, viele einfach da sind, um ihr Cockpit zu kaufen,
ja,
anstelle, dass sie dort sind, um bezahlt zu werden, dass sie Profi-Rennfahrer sind.
Genau.
Und insgesamt stellt sie mir die Frage, braucht es wirklich nochmal eine neue Rennserie, wo wir schon so viele haben und wo wir leider wissen, dass außer der Formel 1 sich für, ja, kaum eine Rennserie die breite Masse interessiert und selbst die, ja, Freaks sich für viele Rennserien gar nicht interessieren.
Ja, also ich kann echt nur empfehlen, Leute, die in der Champ-Car-Nostalgie schwelgen, guckt einfach IndyCar. Die IndyCar ist mittlerweile ist wieder eine sehr attraktive Rennserie geworden mit richtig starken Fahrern, mit einem richtig geilen Kalender vor allem auch. Die fahren ja schon, es war ja früher die Racing League, ja, die nur oval gefahren ist vor 100 Jahren, wenn man ehrlich ist. Und nachdem die fusioniert haben, ist das immer mehr so eine neue Champ-Car geworden und du hast halt echt einen tollen Kalender und geilen Sport auch. Und die sind sich eigentlich treu geblieben, so was den Sport angeht. Und es ist wirklich wie eine moderne Champ-Car so. Und das finde ich eigentlich sehr schön anzuschauen. Aber wie gesagt, in Europa würde das halt nicht funktionieren.
Genau, allgemein, wir haben so viele Rennserien, wie gesagt, dass dass es schwer ist, nochmal etwas Neues zu etablieren, das wirklich erfolgreich sein kann.
Du brauchst halt die Fahrer einfach. Das ist das Ding. Du brauchst, wenn du so eine Rennserie machst, am besten hast du irgendwie ein paar gute Motorenhersteller, die Leute auch kennen. Und dann hast du am besten halt wirklich kommerzielle Zugpferde, irgendwelche Leute, die halt ja in unseren Kreisen bekannt sind. Ich meine, in den USA natürlich, die Fahrer, die dort angesagt sind, die kennt dann hier, also in der breiten Öffentlichkeit eh niemand. Ja. So. Natürlich, wenn so Zanardi rübergeht, der wird dann ein absoluter Star von allen gefeiert. So. Das ist halt was anderes. Der hatte da einen ganz anderen Stellenwert als in Europa. Also lange vor seinem Unfall, als er da drüben erfolgreich war. Motorsport-Fans wussten das, aber ansonsten kannte den keiner. So, den kennt, die Leute kennen ja nur wegen seinem schlimmen Unfall. So. Die breite Masse.
Ja.
Wie gesagt, du brauchst halt solche Zugpferde irgendwo, dass der Sport dann auch von den Leuten geguckt wird.
Dass es auch als seriöse Geschichte angesehen wird und nicht irgendetwas, wo einfach nur Geld hin und her geschoben wird. Ja. Gut, dann haben wir noch eine Frage von euch und zwar von Christian Wallisch. Wie würdet ihr es finden, wenn zukünftig auch im Qualifying Punkte vergeben werden? Dadurch wird dann nicht nur die Rennpace im Rennen abgeprüft, sondern eben auch, wie schnell ein Auto auf eine Runde ist. Der Englische kommt
immer wieder. Ja, das passiert durch. Immer wieder.
Ja, Qualifying-Punkte, heißes Thema, das es immer wieder jedes Jahr eigentlich gibt. Aktuell haben wir ja jetzt die Punkte für die schnellste Rennrunde. Und ja, ist es sinnvoller für das Qualifying vielleicht Punkte zu vergeben?
Ich denke, es würde keinen Unterschied machen sportlich, weil es kann keinen größeren Ansporn geben für den Fahrer im Qualifying. Denn das Qualifying ist in der Formel 1 ja schon fast alles und jeder von denen gibt schon alles, was er kann. Und wenn du sagst, du kriegst jetzt noch einen Punkt dafür, die werden dadurch nicht schneller fahren. Also die tun schon, was sie können, weil das Qualifying ist so wichtig. Und letztendlich ist die gute Startposition ist der Lohn, weil du stehst dann da vorne und hast die Chance, ein gutes Ergebnis zu holen. Und das ist so viel wert, da braucht man meiner Meinung nach keine Punkte für vergeben.
Genau, also als Ansporn, denke ich, ist es eh ein Fehl am Platz, weil wenn es einen größeren Ansporn gibt, als dass man von vorne fahren kann, wenn man weiß, dass es Überholen ist eh schwer, was soll dann der größte Ansporn sein? Anders gesehen als Belohnung zu sagen, okay, es reicht, dass er vorne startet, das ist die Belohnung für diese Leistung. Oder sagt man, okay, die Belohnung ist, dass man eben noch einen Punkt für die Pole bekommt. Zu viele auf gar keinen Fall. Oder meiner Meinung nach die drei Punkte für die Punkte für die ersten drei in der DTM ist meiner Meinung nach schon zu viel.
Ja.
Punkt für die Pole würde meiner Meinung nach ein Maximum darstellen.
Ja,
und dann ist die Frage, macht das mehr Sinn vielleicht, als Punkte für die schnellste Rennrunde zu vergeben, wo wir wissen, dass schnellste Rennrunde jetzt mittlerweile mit den aktuellen Autos unter diesem Reglement nicht wirklich etwas so super Besonderes ist.
Die kann halt billig erkauft werden.
Genau.
Das ist halt so, früher war es was anderes, als wir noch mit Tankstops gefahren sind. Das wird ja auch immer wieder mal gerne gefragt, haben auch in einem anderen Q&A schon drüber gesprochen, wo dann die Leute immer am Limit gefahren sind, die Fahrer, wo immer gepusht wurde, hat eine schnelle Runde auch noch einen Wert gehabt. So.
Ja.
Aber jetzt ist es halt, wer am Ende einen frischen Reifen hat und dann nochmal will, der darf dann auch.
Genau. Oder wer sieht, ich habe noch die Lücke nach hinten zu dem anderen, mache ich einfach noch einen Stop in der vorletzten Runde und hau die eine Runde raus. Zumindest bei den Top-Teams wird das immer funktionieren.
Ja.
Für die anderen ist es was schwieriger ist, aber man kann ja nicht sagen, ich gebe das Punkte nur für Renault, wenn die eine schnellste Rennrunde fahren und nicht für Mercedes und Ferrari.
Ja, wie gesagt, die können halt auch, wenn sie wollen. Das hat sich irgendwie so ein bisschen, das war ja 2019 das erste Jahr, wo dann wieder der Punkt für die schnellste Runde vergeben wurde. Wir hatten ja davor häufiger mal so die Situation, dass auch so ein Alonso selbst mit dem McLaren Honda, der überhaupt nichts konnte, in Monza auf einer Highspeed-Strecke ein Ultrasoft drauf gemacht hat. Der ist dann die schnellste Rennrunde gefahren. Und das könnten natürlich die Teams da hinten auch heute noch, aber die kriegen halt den Punkt nicht, weil du musst dann die Top 10. Deswegen sparen die sich das. Du machen das nur noch die Top-Teams vorne und die nehmen dann auch den Punkt. Und dann deswegen, das ist auch ein bisschen unattraktiv eigentlich, dieser Bonuspunkt, weiß ich nicht, den kann man sich eigentlich auch sparen. Aber wie gesagt, für eine Pole-Position, man müsste halt den Fahrer, wenn jetzt auf einmal durch diesen Punkt für die Pole Position einer permanent auf Pole Position fährt, müsste man ihn fragen, was hast du eigentlich vorher gemacht?
Ja.
So, deswegen, weil das Prestige auch für so eine Pole Position, das ist, weil diese eine schnelle Runde zu fahren, wer ist der Schnellste? Das ist ja auch so eine Spezialität, das ist ja auch quasi so ein ganz eigener Wettbewerb am Rennwochenende. Und allein das ist schon Ansporn genug, da alles zu geben und wirklich ans Limit zu gehen, von daher.
Genau, also wenn wir es uns aussuchen müssten oder könnten, würde ich persönlich sagen, ja, lieber für die Pole als für die schnellste Rennrunde den Punkt vergeben. Aber insgesamt, denke ich, brauchen wir jetzt nicht noch zu viele Punkte für alles Mögliche, um hier irgendwelche amerikanischen Verhältnisse zu bekommen, wo es dann für die beste Cappy dann einen Punkt gibt.
Die ganze künstliche Spannung und so. Es gibt die Punkte fürs Rennen, das ist schwere Arbeit. So, da hast du am Ende einen Sieger und der kriegt auch die meisten Punkte zurecht. Und das ist auch alles gut, so wie es ist.
Genau, also da würde ich sagen, bleiben wir lieber bei den Standards, die etabliert sind. Ja. Was nicht heißt, dass wir nicht neue Ideen hören wollen, aber es ist dann durchaus möglich, dass man sagt, nee, muss nicht unbedingt alles immer geändert werden.
Neu ist nicht immer gut.
So. Genau. Manchmal sind die Sachen aus einem Grund so und machen auch durchaus Sinn. Sinn macht's auch. Wir haben unser Studio, wie ihr seit einiger Zeit gesehen habt, ein bisschen umdekoriert. Wenn ihr jetzt für euch vielleicht auch ein bisschen umdekorieren wollt, könnt ihr, Link in der Beschreibung und auch hier oben eingeblendet, auch so ein paar nette, schöne T-Shirts mit unserem Logo euch sichern. Gibt auch noch so ein paar andere Dinge wie Pullis gibt es, glaube ich, und Aufkleber. Also alles, was man so haben will als echter Motorsportmagazin-Zuschauer, Leser, was auch immer ihr alles seid. Denkt dran, unser Heft kommt demnächst auch wieder. Was haben wir? Podcasts haben wir, eine App haben wir, eine Webseite haben wir. Flo ist überall vertreten mit Artikeln und Videos und allem drum und dran. Und ja, dann freuen wir uns auf das nächste Q&A, denn dann hat es endlich wieder Lärm gemacht. Die erste Testwoche ist vorbei. Bis dahin, ciao.